Und für keinen einzigen meiner Kunden struggle ich so sehr mit diesem Thema wie für mich selbst.
Ja, da geht es gerade natürlich ums Eigenmarketing, denn auch das ist einer der Skills, den man in der Selbstständigkeit braucht. Doch natürlich gehört da noch so viel mehr dazu und welche Skills man in der Character Creation als Selbstständige im besten Fall gelevelt haben sollte, genau darüber sprechen wir heute.
Hallo und herzlich willkommen zu Nerdwork, dem Podcast rund um Selbstständigkeit und das Nerdsein. Ich bin Sven und sitze hier mit der fantastischen Theresia.
Hallo!
Heute sprechen wir darüber, welche Fähigkeiten brauchen wir denn als Selbstständige überhaupt und wie kann man die unter Umständen vielleicht auch ein bisschen skillen? Bevor wir unseren Skilltree mal angucken, frage ich dich, Theresia, wie ist die Lage?
Spannend. Wir sagen einfach mal spannend.
Spannend, okay. Ich bin gespannt.
Also es gibt tatsächlich wenig Neues bei mir, aber der Tag heute war ein bisschen crazy, weil ich um 8 Uhr aufgewacht bin und voller Motivation war.
Du hast mir eine Sprachnachricht geschickt?
Ja, ich habe da eine Sprachnachricht geschickt, weil ich so motiviert war und habe um 20 nach 8 angefangen zu arbeiten. Ich weiß nicht, in welcher Welt das jemals passiert ist, zumindest seit ich selbstständig bin. Und ich habe auch so ein bisschen voller Motivation durchgezogen. Zwischendurch kam so diese Überdrehtheitsphase, da habe ich mich gefühlt wie so ein Eichhörnchen auf Crack. und ich fühle mich auch immer noch ein bisschen so. Aber ja, ich bin auf jeden Fall aus irgendeinem Grund schon die ganze Woche todesmotiviert und besonders heute todesmotiviert. Freue mich aber auch gleichzeitig total aufs Wochenende.
Ja, Mensch, man muss dazu sagen, heute ist Freitag, am Tag der Aufnahme.
Ja, so, heute ist Freitag.
Freitagnachmittag.
Ja, also eigentlich ist jetzt schon Feierabend so, aber wir haben gedacht so, hey, heute passt es optimal, noch eine Folge aufzunehmen. Deswegen nutzen wir die Motivation am Freitagnachmittag und nehmen eine Folge auf.
Richtig.
Ja, also so viel zu mir und zu meiner Gehirnkapazität heute Nachmittag. Es kann noch spannend werden, aber das werden wir rausfinden. Aber bevor wir das machen, wie geht's dir denn überhaupt?
Ja, mir geht's soweit ganz brauchbar, wie immer.
Wow.
Das Wetter ist grau, ich bin nicht so motiviert wie du.
Ja.
Ich bin irgendwie erst um 10 Uhr aufgestanden.
Hat dir meine Motivations-Voicemail denn nicht geholfen heute
Morgen? Irgendwie dachte ich da nur, auch nö.
Ja, wow, so sehr wird das gewertschätzt, ist klar.
Wo es mehr davon schlägt, dann wirkt das irgendwann.
Okay.
Nee, aber um an die letzte Folge anzuschließen, ich habe Hyrule Warriors durchgespielt. Yay.
Ja.
Ja. Ich habe die 100% erreicht. Ich habe Screenshots auf Reddit im Zelda-Subreddit gepostet und habe ganz viel Anerkennung dafür bekommen. Das war sehr schön. Die Community weiß, das ist ein Pain, dieses Spiel durchzuspielen. Ich lieb's.
Ja, das Thema hatten wir ja schon, dass ich das nicht so wirklich verstehen kann, weil Monotonie und ich sind keine Freunde.
Ich schon, aber ich habe auch 7 Jahre gebraucht, um das durchzuspielen, ne?
Ja.
Ja. Ja, und dann am gleichen Abend, wo ich durchgespielt hatte, habe ich ein neues Spiel angefangen, namentlich Donkey Kong Bonanza. Und ich kam mit der Steuerung nicht mehr klar. Das war der Wahnsinn. Die Steuerungen waren so unterschiedlich. Ich kam nicht drauf klar.
Das ist nicht so wunderbar eigentlich. Also das, aber hast du dich inzwischen eingegroovt? Klappt es dann inzwischen?
Weiß ich nicht. Ich habe jetzt heute noch nicht spielen können. Weil ich mit dem B-Knopf ist man in Zelda ausgewichen und in Donkey Kong macht man einen Schlag nach unten damit. Ich habe mich ständig in den Boden geschlagen.
Es ist doch fast das Gleiche. Also die einen weichen halt aus den Schlägen und die anderen schlagen zurück. So.
Ja, aber ich wollte springen.
Das ist schlecht.
Ja. Naja, passiert, würde ich sagen.
Ja, irgendwann schaffst du es, deinen Skill wieder dahin zu skillen, dass du auch wieder mit der Steuerung klarkommst. Ich bin zuversichtlich für dich.
Ich denke auch, das kriege ich hin. Ansonsten, fernab von dem Videospielgedöns, ich habe mal angefangen, wieder mit Acrylfarbe zu malen.
Oh, das ist wild.
Das ist sehr wild. Ich hatte keinen Bock mehr am PC irgendwas Kreatives zu machen. Und ich hatte eine olle Leinwand, die ich übermalen wollte und dann habe ich das gemacht.
Okay, das war schön. Und wird das so abstrakt oder wird das wirklich ein Motiv?
Es wird ein Motiv, ein abstraktes Motiv.
Okay, ja, ich bin gespannt, was es wird.
Ich kann es erzählen.
Ja.
Das klang nicht überzeugt.
Weiß ich nicht.
Die hängt eine Geschichte dahinter, warum ich dieses Motiv gewählt habe.
Ja, dann erzähl mal.
Okay. Im Jahre 2024 habe ich auf Mastodon, falls das jemanden was sagt, dieser Twitter-Klon.
Ja.
Genau, da habe ich bei der sogenannten Monatsmalerei mitgemacht, wo es dann einfach nur darum ging, hier jeden Tag ein Bild zu malen zu einem bestimmten vorgegebenen Thema, meistens mit einem Überthema und hast du nicht gesehen. Und ich habe relativ häufig ein bestimmtes Kleidungsstück in meine Bilder mit eingebaut.
Eine Socke.
Manche würden sagen, es ist ein Ringelstrumpf, ja, aber nein. Eine Krawatte.
Ah, okay.
Und da habe ich irgendwann den Kommentar gekriegt, Krawatten sind niemals schön und niemals auf Bildern und sie könnten niemals als Motiv alleine funktionieren. Ne?
Ja.
Und genau das habe ich mir zur Aufgabe gemacht und habe dann ein Krawattenbild gemalt.
Okay, und jetzt machst du das schönste Krawattenbild, was die Welt jemals gesehen hat.
Ja, ich wollte eine Trilogie draus machen, weil eins ist schon fertig.
Mhm.
Jetzt bin ich an dem zweiten dran.
Das wäre perfekt für so ein Ankleidezimmer, ne?
Ja, habe ich nicht.
Hm.
Stattdessen werden die wohl bei meiner Mutter im Flur hängen, aber ist auch okay.
Ja, ist auch süß, ne? Also, ja. Besser sie hängen irgendwo als gar nicht.
Das würde ich auch mal behaupten. Genau. Und da würde ich mal sagen, das ist eine Fähigkeit, Bilder zu malen, ne?
Ist das eine Fähigkeit?
Ich vermute, ja. Man kann sie lernen, wenn man genug reinskillt.
Das ist Ansichtssache. Ich habe sehr lange versucht, malen zu lernen. Und ich bin einfach grandios daran gescheitert, diesen Skill zu erlernen.
Das fühle ich irgendwo. Mir geht es mit 3D genauso.
Tja.
Bin auch grandios dran gescheitert. Ich werde mich niemals mehr mit dran versuchen.
Ja, aber das Schöne ist ja, man kann ja nicht alles können, ne?
Das stimmt.
Ich weiß zwar nicht, wo das schön ist, aber das ist halt ein Fakt. Aber das Schöne ist, das Wichtige, was wir können müssen, können wir. So nämlich.
Genau, bei können, ne? Als Selbstständiger muss ja auch Sachen können, ne?
Ja.
Und zum Beispiel Selbstorganisation und so.
Ja.
Selbstdisziplin.
Ja.
Ne? Ich habe gehört, du kannst das und schon besser als ich. So.
Achso, ich dachte, du zählst jetzt weiter Skills auf und ich die ganze Folge 50 Minuten lang so, ja, ja.
Können wir auch machen.
Nee, aber Selbstorganisation, ja doch, kann ich tatsächlich. Also es ist eher Selbstorganisation durch To-Do-Listen-Organisation, schwieriges Wort.
Mhm.
Aber ja, das ist alles bei mir sehr strukturiert und sehr zeitlich sortiert und sehr ablaufsmäßig sortiert. Und manchmal hasse ich mich selbst dafür, wie ordentlich das ist. Aber es ist ordentlich.
Und das ist so ein Skill, den hätte ich echt gerne.
Ja? Soll ich dir ein paar Skillpunkte abgeben? Dann ist das bei mir vielleicht auch nicht mehr so zwanghaft ordentlich, sondern wieder auf dem normalen Ordentlichkeitslevel.
Das wäre schön, wenn das gehen würde. Aber ich glaube, Fähigkeitenpunkte zurücksetzen geht nicht, ne?
Nee, leider im echten Leben nicht. Beziehungsweise, also tatsächlich ist es bei mir so, dass diese Selbstorganisation, also dieses To-Do-Listen schreiben, was super wichtig ist für die Selbstständigkeit, ne? Und ich bin auch sehr, sehr proud, dass ich das kann und auch gut kann und das sehr organisiert alles durchziehen kann. Aber es ist bei mir wirklich... Ja, doch, hier und wieder so ein bisschen zwanghaft, dass ich angefangen habe, auch so private Sachen auf meine To-Do-Liste zu schreiben. Sowas wie, ich muss meinen Opa anrufen oder ich muss einkaufen gehen. Also, dass halt die To-Do-Liste meine Lebensorganisation war. Und das ist tatsächlich, also das hat dann bei mir irgendwie Ausmaße angenommen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt nicht mehr gesund. Und da bin ich gerade dabei, das so ein bisschen zurückzuschrauben. Wenn ich es geschafft habe, sage ich Bescheid, wie man dann zu viele Skillpunkte auch wieder los wird.
Okay, weil ich bin da sehr neidisch drauf, dass du so strukturiert vorgehen kannst oder zumindest Listen führen kannst. Ich kann es nicht. Ich versuche es jedes Mal, irgendwie Listen anzulegen. Das funktioniert so ein paar Tage und dann ignoriere ich die weg.
Ja, das ist auch so ein Punkt. Ich wünschte, ich könnte meine Liste weg ignorieren, aber es kann ich nicht. Sie ist halt da und sie ist in meinem Kopf und sie ist präsent und die Liste regelt mein Leben.
Uff, ich kann selbst ein Post-it an meinen Monitor machen, wo die drauf ist. Ich ignoriere die knallhart weg.
Ja, wobei, das kann ich auch, weil dann irgendwann sieht man sich daran satt und dann ist halt, ist okay. Deswegen habe ich ja auch ein digitales Tool dafür.
Und das alarmiert dich dann und sagt, hier, guck mal, du musst das doch machen.
Nee, die Benachrichtigung in meinem E-Mail-Postfach lösche ich immer raus, weil die nerven mich. Ich mache das Tool immer auf morgens, wenn ich mit der Arbeit anfange und schaue, was gibt es denn so Schönes. Und dann strukturiere ich das ein bisschen für mich durch, mache erstmal die Sachen mit einer hohen Priorität, schaue, wie viele Termine ich am Tag habe und dann organisiere ich mir das tatsächlich selbst so ein bisschen durch.
Okay, heißt, du bist mal mehr auch so auf der App-Seite, ne?
Ich bin 100% auf der App-Seite, was Organisation angeht.
Also mehr so digitale Tools und weniger so Zettelwirtschaft.
Ja, ja, ich hatte früher, als ich noch in einer Festanstellung war, beziehungsweise noch bevor ich umgezogen bin, damals, vor 3-4 Jahren, hatte ich noch so Kalenderbücher, so Organizerbücher, wo ich dann auch meine To-Do-Liste reingeschrieben habe. Irgendwann kam ich aber mit diesen Organizer-Büchern nicht mehr klar, weil dann war so die ersten Projekte, dann die erste Selbstständigkeit, die ja meiner jetzigen vorausging und so. Und dann kam ich halt mit diesen Kalendertools und To-Do-Listen nicht mehr klar. Also mit den Papierdingern so. Und dann musste ich auf digitale Tools wechseln, damit es einfach besser in der Organisation war. Ich hatte halt erst diese Windows-To-Do-Liste genutzt. Bis es dann noch mehr wurde in meiner jetzigen Selbstständigkeit, so kurz vor der Umgründung in die Hauptselbstständigkeit. Und dann bin ich wirklich auf ein Projektmanagement-Tool gewechselt.
Okay.
Also es war auch eine Journey.
Das klingt wirklich nach einer Journey.
Aber jetzt habe ich eine Organisationsstruktur, mit der ich sehr glücklich bin. Ne? Und wie gesagt, auch wenn es manchmal ein bisschen zu viel ist, ich glaube, da ist es wirklich so eine Sache, lieber zu viel als zu wenig. Oder?
Inwiefern zu viel, zu wenig?
Also
aufgeschrieben?
Lieber ein bisschen zu viel Selbstorganisation als gar keine Selbstorganisation.
Ja, ich bin, glaube ich, auf dem anderen Ende des Spektrums. Ich habe tendenziell zu wenig. Vielleicht bin ich ein kleiner Chaoskopf, also von daher.
Und wie schaffst du es dann, deine Arbeit so für dich zu organisieren? Weil du hast ja niemanden, der halt so neben dir steht und sagt, du musst das noch tun.
Ich habe das Rudimentärste, was geht. Was digitale Tools angeht, nicht Zettel und Stift.
Aha.
Ich habe sowas Ähnliches wie Trello, ne?
Ja.
Wo ich so Kärtchen anlege und dann kann ich da auch eine Deadline einzippen und dann, wenn ich sehe, es wird gelb, dann sollte ich mal was tun.
Okay.
Ich bin so einer, der macht gerne Dinge auf dem letzten Drücker.
Okay.
Unter Druck arbeite ich besser.
Ja, ja, das, also irgendwo fühle ich das, aber ich versuche, meine Sachen doch frühzeitig fertig zu haben, um mich nicht selbst zu stressen.
Ja, ist an sich auch eine bessere Taktik. Denn ich kenne es noch aus dem Studium. Da war ich einer derjenigen, der immer sehr früh fertig war mit den Projekten, also weit vor der Deadline. Und dann konnte ich halt das Semester über meistens rumchillen.
Ja, und das ist halt auch einfach viel entspannter, als wenn man dann so, ne? Aber dann ist es halt auch, dann braucht man dafür ja auch Eigenmotivation, das früher fertig haben zu wollen, als die Motivation durch anstehende Deadlines.
Ja, mich hat es nur so richtig abgefuckt, wenn ich irgendwie Gruppenarbeit machen musste. Meine Gruppenmitglieder so, nee, wir haben ja noch Zeit. Nee, ich bin jetzt aber jetzt fertig, Mann.
Aber was ist passiert, dass sich das gewandelt hat?
Ich habe absolut keine Ahnung.
Das ist nicht gut.
Ich bin einfach älter geworden, weise, weiß, dass das auch irgendwie anders klappt. Keine Ahnung.
Okay, also...
Nee, ich habe einfach festgestellt, die besten Ideen hatte ich immer kurz vor Ende. Und dann, ja.
Also du brauchst den Druck, damit du vernünftig funktionierst.
Genau, ganz genau.
Ja, wild.
Wild, ne? Kann auch nicht jeder, ich weiß.
Nee, also bei mir kommt dann irgendwann, wenn es viel zu kurzfristig wird, dieser Moment, wo ich sage so, nein, es funktioniert alles nicht mehr. Dann schaffe ich es, also so den kühlen Kopf zu bewahren, wo wir dann auch vielleicht beim nächsten Skill wären. So, das schaffe ich nicht immer. Vor allem nicht, wenn irgendwie stressige Sachen anstehen und ich viel zu spät dran bin. Und dann kommt manchmal so der Panikmodus durch und ja, da habe ich einfach so ein bisschen schlecht geskillt, sagen wir es mal so.
Ja, gut. Hängt auch ein bisschen mit hier so, ne? Motivation und Disziplin zusammen, ne?
Weiß ich gar nicht, weil ich habe ja Motivation und Disziplin. Die sorgt ja auch dafür, dass ich das alles irgendwie immer früher, also weit vor der Deadline fertig habe oder halt so kalkuliert, dass es eben passend vor der Deadline fertig ist, ohne dass es mich stresst. Aber wenn dann irgendwie noch sowas on top kommt, was nicht in meiner Planung ist, was viel zu kurzfristig ist und nicht eingeplant und kurze Deadline und keine Ahnung, dann passiert das doch so, dass mich das stresst. Ja.
Okay, Wahnsinn.
Bei dir nicht? Nee, offensichtlich nicht.
Nee, irgendwie gar nicht.
Ja, finde ich crazy. Das ist irgendwie schon wieder so ein krasser Unterschied zwischen uns.
Deswegen ist es gut, dass wir einen Podcast machen, dann können wir mal drüber reden.
Also hast du den kühlen Kopf-Bewahr-Skill dann doch ein bisschen höher geskillt als ich, ja?
Ja, ich würde sagen, ja. Doch.
Wunderbar. Haben wir denn noch weitere Skills, die wir brauchen für so Selbstständigkeit?
Kommunikation fällt mir da nur ein. Da gibt es da auch manchmal so Momente nach einem Gespräch von wegen, hätte ich das doch mal irgendwie anders gesagt oder anders formuliert? Hattest du sowas schon mal?
Im Business-Bereich nicht so krass. Also es kommt so ein bisschen auf die Ausrichtung an. Besonders am Anfang natürlich, wenn es dann irgendwie vielleicht um die klarere Kommunikation von Zielsetzungen oder von Leistungen, die erbracht werden sollen oder so geht. Also da dann wirklich Abgrenzungen zu ziehen und zu sagen so, yo, das ist cool, nee, das ist nicht cool. Da habe ich mich im Nachhinein dann hin und wieder mal geärgert, so okay, ist das jetzt beim Kunden richtig angekommen? Habe ich da wirklich dann auch die richtige Grenze gezogen? Habe ich das richtig erklärt? Aber sonst kenne ich das vorrangig eben so aus dem privaten Bereich von früher, wenn es dann doch mal zu einem Streit kam und man sich danach dachte so, hätte ich doch mal.
Das hatten wir ja auch in der Stressmanagement-Folge auch, ne?
Genau. Aber das, wie gesagt, von früher kenne ich das, inzwischen gar nicht mal mehr, weil ich finde auch dieses ganze Thema Selbstständigkeit und eben für sich selbst einstehen auch im Business-Kontext, beziehungsweise für seinen eigenen Lebensunterhalt. Das trainiert das Ganze schon.
Mhm.
Oder was hast du da für Erfahrungen?
In der Tat gar nicht so viele.
Okay.
Ich habe für keine Kundengespräche. Also. Nee, keine Ahnung. Ja gut, im privaten Bereich kenne ich das eher, dass ich Dinge gerne hätte anders formuliert, aber sonst so mit potenziellen Kunden hatte ich bisher wenig das Gefühl, dass ich mich da irgendwie falsch ausgedrückt hätte oder mich irgendwie erklären müsste oder so.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist, weil so, wenn du zum Beispiel im Einzelhandel bist, sagst du, okay, Kunde, Produkt X kostet Preis Y, ja, dann wird nicht groß verhandelt, dann wird Produkt gekauft oder Produkt nicht gekauft, so.
Ja.
Und ich meine, du hast ja irgendwo auch, also du hast natürlich eine Dienstleistung, aber mit meist einem greifbaren Produkt, was der Kunde am Ende auch anfassen kann. Du hast Druckkosten mit drin, die du einkalkulieren kannst, die auch feststehen, wo dann auch wenig Verhandlungsspielraum ist, I guess. Und auch wenig Abgrenzung, so was ist in der Leistung mit drin, was ist in der Leistung nicht mit drin, oder?
Also bei den Druckkosten, da ist klar, das kostet halt so viel, wie es kostet.
Ja.
Da kann ich nicht viel machen. Aber bei der Dienstleistung kann es manchmal dazu kommen, dass gerade die Revisionsanzahl, also wie oft etwas verbessert wird, dass das verhandelt wird.
Mhm.
So, ich glaube, Branchenstandard sind so 3 bis 5 Durchläufe. Und wenn man die ansetzt, ist das auch meistens in Ordnung. Wenn einer ankommt von wegen, ey, ich hätte gerne unendlich viele Revisionen, dann sage ich, nee, ist nicht. Oder ich sage halt, du kriegst 5 und alle weiteren müssen halt bezahlt werden.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, so ein Standardding. Ne? Das ist genauso wie bei mir zum Beispiel, wenn 8 Postings im Monat vereinbart sind, aber dann sollen doch 10 oder 12 gemacht werden, dann muss halt nachverhandelt werden.
Genau.
Ne? Was mir nur so ein bisschen schwerfällt in diesem Ganzen oder was mir besonders am Anfang ein bisschen schwer fiel, war halt dieses ganze Thema zum Beispiel auch im Website-Bereich, dann wirklich ganz klar die Grenze zu ziehen, so, hey, stellst du die Texte oder soll ich die Texte erstellen? Das ist natürlich so ein Zeitaufwandsunterschied. Stellst du die Bilder oder soll ich vorbeikommen und Bilder machen? Muss ich noch Bilder bearbeiten? Und vor allem, wenn du halt Kunden hast, die nicht ganz so viel, also nicht ganz so tief in der Materie drin sind, die dann sagen, ja, nee, Bilder schicke ich dir. Und dann schicken die dir so 10 Handybilder, wo du dir denkst, so, das kannst du nicht auf eine Website stellen. Wenn du das jetzt auf die Website stellst, dann kriegst du am Ende sowieso eine Beschwerde und dann bearbeitest du es nach und hast den Zeitaufwand und also das ist dann halt immer so, also das sind so Momente, das hatte ich tatsächlich besonders am Anfang das ein oder andere Mal bei den ersten Website-Projekten, wo ich dann wirklich auch nicht klar kommuniziert habe, so Leute, das geht so nicht, entweder wir müssen das nochmal on top als Leistung draufbringen oder ich brauche anderes Material.
Ja, das kenne ich aus dem Druckbereich halt, dass man da Fotos kriegt. Die sind viel zu klein und die kriege ich niemals irgendwo hingedreht, dass die druckfähig wären. Und da muss man erstmal erklären, so warum funktioniert das nicht? Warum kann ich es nicht einfach größer ziehen?
Ja.
Oder kleiner machen oder whatever. Kleiner machen geht meistens, aber größer ist halt schwierig.
Ja.
Wobei mittlerweile durch KI-Upscaling und so ist das auch schon angenehmer geworden, habe ich zumindest festgestellt.
Yes. Das ist schon, aber es sind trotzdem Sachen, die du. Sorry, ich hatte gerade ein bisschen den Faden verloren. Es sind trotzdem Sachen, wo du so ein bisschen. Natürlich auch Kommunikation. Also, wenn du solche Situationen hast, lernst du halt eben auch die Kommunikation dadurch. Und es, ja, finde ich ganz gut. Ne? Also, es ist halt einerseits eben dieses Skill-Erlernen, aber auch so ein bisschen dieses Erlernen, für sich selbst einzustehen.
Genau,
Ja.
weil Großteil der Kunden wird niemals verstehen, wo der Unterschied zwischen 72 und 300 dpi ist oder was dpi überhaupt ist. Ne?
Ja, das stimmt.
Das ist ja auch als unsere Aufgabe als Fachmenschen, diese Fachsprache in normale Sprache zu übersetzen. Ne?
Stimmt, das stimmt. Da haben wir die vierschichtige Kommunikationsanforderung. So.
Und ich finde das immer super schwierig, dieses. Ich muss jetzt diesen Fachbegriff erklären, den ich weiß, was das ist, und so auf eine Art, wie man das nicht wüsste. Also ich muss ihm das jetzt beibringen. Hilfe. Wie?
Ja, nee,
Hattest du
aber
auch schon
das.
mal so Situationen, wo du so Fachsachen erklären durftest?
Das habe ich ja relativ häufig. Das fängt ja manchmal so schon relativ basic an, so, also so blöd es klingt, aber der Unterschied zwischen einem Instagram-Post, einer Instagram-Story, einem Karussell, einem Reel. Also es gibt ja wirklich auch Menschen, die sind da nicht so wirklich im Thema drin und es ist eigentlich kein, irgendwie ist es schon Fachsprache, natürlich auch für meinen Bereich. Aber das, ja. Es kommt öfter vor, dass man halt so gefühlt für mich Basic-Sachen auch oder für viele User auch Basic-Sachen erklären muss. Und deswegen checke ich immer so in den ersten Gesprächen ab, so wie viel Social Media oder Marketing-Knowledge ist halt da und wie basic muss ich dann die ganzen Erklärungen machen? Also, wie gesagt, das checke ich halt relativ früh schon ab. Manchmal kommt es trotzdem hin und wieder dann zu einer Nachfrage, aber dann passiert es halt auch, dass einfach gefragt wird, so, was war das nochmal? Und dann erkläre ich es halt nochmal.
Ja, das ist ja auch in Ordnung.
Ne?
Willst du
Also.
ein paar Mal zu oft nachfragen als einmal zu wenig?
Nee,
Ne?
also ich meine eher, dass ich dann nochmal gefragt werde, so, hä, was war jetzt noch meine Story oder so.
Ja, das meine ich ja. Wenn
Ne?
Kunde
Also.
meint, ich frage dann jetzt zum fünften Mal, ist das schlimm? Nein, alles gut.
Ja, nee, aber dafür ist man ja auch irgendwie als Dienstleister dann auch da. Also nicht eigentlich nicht dafür, aber irgendwie ist man ja so ein bisschen drauf eingestellt schon.
Ja, klar.
Ja, haben wir denn noch weitere Skills neben, ja, wir sind jetzt schon Kommunikation,
Wir haben
so
Organisation,
gut.
Kommunikation. Ja,
Wir hatten
du
schon ein
hattest
bisschen coolen Kopf bewahren.
coolen Kopf und du hattest kurz angerissen, so Preisverhandlungen. Ne? Man will ja seinen Lebensunterhalt, ne? Haben, eintreiben,
Ja,
verdienen.
ja.
Aber ne, mit den Finanzen, da hängt ja noch so ein Finanzamt hinter und die will eine Buchhaltung.
Ja, du meinst so buchhalterische Skills, ja?
Genau, das muss man ja
Ja.
auch als Selbstständiger können.
Ja.
Zwar nur relativ basic, würde ich mal behaupten.
Es kommt so ein bisschen drauf an, was du von deiner eigenen Buchhaltung erwartest. Also ja, die meisten müssen halt nicht sowas, also vor allem in dem Bereich, in dem wir uns auch bewegen. Und auch viele Solo-Selbstständige, da ist ja zum Glück noch nichts mit Bilanzierung.
Die
Das
doppelte
sind dann,
Buchführung.
ja, das sind dann so Themen, wo dann auch so ein Steuerberater auf jeden Fall mal ran müsste, weil eine Bilanzierung selbst zu machen ist halt schon, ist schon eine Herausforderung. Aber allgemein ist das halt, also ich persönlich habe ja auch mal in Anlehnung an die Buchhaltung gearbeitet. Ich habe ja auch mal die kaufmännische Ausbildung gemacht und dann halt daraufhin eben in diesem Job meine Skills auch weiterentwickelt, weswegen ich damit so ganz gut zurechtkomme. Ich auch hin und wieder schon mal überlegt habe, so, wenn Marketing nichts wird, so, ja, Buchhalterin wäre eigentlich vielleicht auch schon so ein Ding gewesen.
Uff, da wäre ich nicht mitgegangen.
Ja, das ist so jedes halbe Jahr ploppt das mal in meinem Kopf auf, wo ich mir denke, so, Zahlen sind eigentlich toll und logisch.
Okay, aber, das sind wir auch unterschiedlich.
Aber ich kann es halt auch absolut verstehen. Es gibt ja genug, die damit so gar nicht so recht klarkommen und die sich dann auch sehr, sehr früh einen Steuerberater holen, was auch absolut der richtige Weg ist, weil mit dem Finanzamt ist nicht zu spaßen so.
Ja, richtig.
Ja, und wenn man da einmal irgendwie einen Fehler drin hat und das Finanzamt entdeckt so, ah, da läuft was nicht richtig, dann hat man die halt auch schneller am Hals, als einem lieb ist. Deswegen, wenn man da nicht so drin ist, hat man da zum Glück aber so den Skill-Ausgleich mit Steuerberater. Ist zwar also, teuer, aber wenigstens ist das ein Skill, den du kaufen kannst.
Ja, da bin ich ja froh, dass ich noch eine recht einfache Buchhaltung habe, als ich für meins als Kleingewerbler. Und da ist das alles sehr entspannt.
Ja.
Finde ich zumindest.
Ja, es ist halt, du buchst auch nicht mit einem Tool, ne? Du machst deine Einnahmenüberschussrechnung noch händisch, oder?
Ja, richtig.
Ja, okay, da ist es halt, da hast du ja auch keine Sachkontenbuchung oder so.
Nee, also mehr oder weniger schon. Ich kann eine Kategorie auswählen, was jetzt die Ausgabe war.
Ja, okay.
Aber das war's dann schon. Ja, okay. Mehr Hightech wird's nicht.
Bisschen herausfordernder wird's dann natürlich, wenn man aus dem kleingewerbetreibenden Bereich rausfällt und eben in den umsatzsteuerpflichtigen Bereich kommt. Ne?
Ja, da bin ich glücklicherweise noch nicht.
Ach, es ist auch gar nicht so schlimm. Es ist hin und wieder mal ein bisschen Aufwand, aber es ist nicht so schlimm.
Ja, und ich krieg schon Panik, wenn ich das selber machen muss. Aber okay.
du, dafür, wie gesagt, es gibt ja Steuerberater, bei denen man den Skill dann kaufen kann.
Aber ja, Buchhaltung war damals nicht das beste Fach in meiner Schullaufbahn. Ich habe ja auch eine kaufmännische Ausbildung in Anführungszeichen gemacht. Es war nur schulisch und nicht in Betrieb und so.
Ja.
Ja. Da habe ich halt das Bilanzieren auch mal gelernt. Und ich dachte mir irgendwann, Alter, nee, ich krieg zu viel.
Ja, es ist halt auch, ich glaube, entweder einem liegt das Thema oder es liegt einem nicht. Und es viel zählt halt auch, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man da auch Bock drauf haben muss. Und ich war, als wir damals in der Ausbildung das Fach bekommen haben, so direkt natürlich im ersten Lehrjahr, war ich so, ist ja wie Mathe. Und nach ungefähr der dritten Unterrichtsstunde oder nach der zweiten war ich so, ist nicht wie Mathe, ist logisch. Und ich habe auch tatsächlich, es ist jetzt so ein bisschen so Streber sein, ne, aber ich habe tatsächlich in meiner kompletten Berufsausbildung in allen Rechnungswesen-Lernfächern, also später Kosten- und Leistungsrechnung, durchgängig jede Note 1 gehabt, bis auf die allerletzte Klausur in Kosten- und Leistungsrechnung. Das war eine 2 oder 2 plus. Das hat mich sehr geärgert. Es war sonst so eine schöne 1er-Streak. Fast über 3 Jahre.
Ärgerlich, aber okay.
Ja. Ja, es ist, wie gesagt, ich mag es halt gerne tun, mir liegt es auch tatsächlich. Also eben dieses Logik-Zahlen-Rätsel, was man da dann auch zwischendurch mal machen kann, finde ich eine schöne Abwechslung zum kreativen Arbeitsalltag. Aber ich kann auch absolut verstehen, wenn man halt richtig hart damit struggelt.
Ja, ich bin der Struggle-Typ. Ich gucke auf Zahlen und denke mir, nein, wir werden keine Freunde. Ihr seid dreistellig unterhalb ein Komma. Nein, tschüss. Bei mir war es halt auch vorbei, ne, bei Buchhaltung, Rechnungswesen, Bilanzierung, Gedöns, als die Namen von den Konten verschwunden sind und zu Zahlen geändert wurden.
Ja, okay, das schaust dann in deiner Kontenliste nach. So.
Ja, dafür muss man sich aber merken, welche Zahlen da ungefähr sind.
Ja, okay, das stimmt.
Wo man das dann findet, hatte ich dann auch schon Probleme mit.
Das Schöne ist ja, wenn man das Ganze dann so in der Praxis hat, merkt man sich ja so ein bisschen, welches Konto ist, man für was braucht. Ja. Na, wie gesagt, also ich habe ja dann knapp über zweieinhalb Jahre eben auch angelehnt an die Buchhaltung gearbeitet, zumindest in einem Teilbereich meines Jobs. Und da kannte ich dann auch meine Sachkonten, die ich brauche, ungefähr auswendig, so die gängigen.
Na, immerhin.
Ja. Aber du, ne, da sind wir wieder beim Thema, so, da ist jeder auch so ein bisschen unterschiedlich geskillt, ne? Und man kann auch nicht immer alles gleich gut können. Und genauso wie ich da zum Beispiel Buchhaltung kann, gibt es ja bestimmt bei dir auch irgendwie einen Skill, den du besser kannst als ich.
Grafikdesign?
Achso, ich meinte jetzt eher so einen allgemeinen Selbstständigkeitsskill.
Achso. Was sagt denn meine Notiz? Was kann ich denn besser als du? Resilienz.
Ja. Aber das hatten wir ja eigentlich schon.
Ja, tolle Liste habe ich hier.
Gibt es denn irgendwas, wo du sagst so, hey, das würde ich vielleicht eigentlich lieber besser können, weil ich das für meine Selbstständigkeit brauche?
Marketing. Das würde ich echt gerne besser können.
Ja, aber es ist auch so ein bisschen ein Unterschied. Ne? Also Eigenmarketing ist halt auch sackschwer.
Irgendwie schon, ne?
Ja, so. Weil man da plötzlich über sich selbst reden muss und über sich selbst reden muss, wie toll man ist und seine eigenen Leistungen promoten muss. Und das ist halt leider gar nicht so krass einfach.
Vor allem, weil es sehr schnell zu so einem abgehobenen Ich bin der Geiste bin und wird. Das war ein seltsamer Satz, aber ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. So, man hat halt irgendwie so ein bisschen auch, also ich weiß jetzt nicht, ob es automatisch immer so sehr dahin geht. Ich habe eher das Gefühl, dass ich manchmal denke so, okay, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu zurückhaltend und kommuniziere meine Leistung und meine Skills für mich selbst gar nicht so krass, weißt du? Weil man schnell das Gefühl hat, dass man eben viel zu sehr selbstbeweihräuchernd ist.
Oh ja, das kann gut sein.
Ja, also das ist, und ich meine, ich komme ja so aus diesem Marketingbereich, ich mache das ja wirklich beruflich und für keinen einzigen meiner Kunden struggle ich so sehr mit diesem Thema wie für mich selbst.
Spannend. Also ging es mir aber auch, als ich mein ganzes Corporate Design für mich selber erstellt habe.
Mhm.
Ich fand das so unglaublich schwierig, das für mich festzulegen.
Ja.
Also für Nerdwork war so, ja, okay, mache ich halt.
Ja, es ist also, sobald es halt auch irgendwie so um die eigenen Sachen geht, ist halt einfach schwieriger, muss man einfach sagen, wie es ist, ne?
Ja.
Und ich glaube, da muss man einmal so ein bisschen den Dreh raus haben. Und wenn man den Dreh raus hat, dann hat man ihn raus.
Ja, aber ich bin auch eher so einer, der gerne tief stapelt, glaube ich. Ich rede in den leisesten Tönen von mir. Weil ich mich nicht traue, lauter zu werden und hoch zu stapeln. da tue ich mir noch schwer mit.
Naja, also man will ja auch kein Hochstapler werden, ne? So ist ja nicht. Aber so in den mittleren Tönen von sich zu sprechen. In den mittleren bis etwas lauteren Tönen. Das ist doch gut. So, aber ich sage das so leicht, ich bin auch noch dabei, das für mich rauszufinden.
Ach verdammt, ich dachte, könntest du schon.
Nee, also wie gesagt, für andere Kunden alles easy, alles super, gar kein Problem. Für mich selbst ganz schwierig.
Ganz schwierig.
Ja, aber es wird. Das sind auch so Sachen, die trainiert man sich mit der Zeit an. Ich meine, wir sind beide ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange selbstständig, ne? Sind jetzt beide seit etwas über einem Jahr dabei, eben auch in der Hauptberuflichkeit, beziehungsweise, ne? Und man kann halt auch nicht immer alles perfekt können, ne?
Richtig. Und gerade Marketing, wenn man nicht aus dem Bereich kommt, darf man sich damit auch mal schwer tun, gerade am Anfang. Hauptsache, man fängt überhaupt an.
Richtig. Und auch das ist ja theoretisch, ähnlich wie bei dem Buchhaltungsding, ein Skill, den du kaufen kannst. Ja, das ist ja ein bisschen besser als Selbstorganisation oder Resilienz oder so, die halt wirklich aus einem selbst kommen müssen und dieses ganze Motivationsthema, so diese Skills, die einem fehlen, also diese Hard Skills, da gibt es ja immer dann Experten für. Natürlich muss man die Finanzis dafür haben, so den Finanzskill, der muss vorhanden sein. Aber theoretisch sind das ja Dinge, wo du sagen kannst, okay, ich kann das nicht, ich traue mir das auch nicht zu, ich kann mir da professionelle Hilfe holen.
Genau. Und wenn wir schon bei Finanzen sind, wo wir vorhin schon mal waren, aber jetzt anders. Marketing mit kleinem Budget. Hast du da Tipps?
Damit überrumpelst du mich jetzt ein bisschen. Was heißt für dich kleines Budget?
Also im besten Fall kostenlos.
Naja, ich meine, letztendlich gibt es ja vor allem im digitalen Bereich viele Sachen im Marketing, die kostenfrei sind oder mit sehr wenig Kosten verbunden sind. Sprich Thema eigene Website, ne? Also wirklich eine gute professionell eigene Website aufsetzen. Dann, damit man auch immer schön frischen Content draufgespielt bekommt, natürlich das Thema, einen Blog zu integrieren in die Website. Kostet nur Zeit, kostet kein Geld oder kostet nicht mehr Geld als die Website an sich. Dann natürlich Social Media Content, organischer Content, halt heißt kein Advertising. Wenn wir in den Advertising-Bereich reingehen, brauchen wir natürlich schon wieder höhere Werbebudgets, aber so in dem organischen Bereich ist es halt auch wieder, kostet Zeit, kostet kein Geld. Braucht natürlich dann auch Zeit, bis es wächst und bis es größer wird. Und was natürlich auch so, je nachdem natürlich, was du auch machst, das ist kein Universalmittel für jede Branche, aber natürlich ein eigenes Netzwerk aufzubauen, ne, indem man halt auf irgendwelche Events geht, mit anderen Selbstständigen oder auf irgendwelche Business-Events, wo man eben Leute kennenlernt, mit denen man sich vernetzt. Es kostet meist so ein bisschen Eintritt, je nachdem, was so ein Ticket kostet. Da gibt es auch ganz unterschiedliche, so regionale Events kosten meist, weiß ich nicht, 10, 15 Euro, was ich jetzt gesehen habe, wo ich auch schon auf ein paar war. Und damit kann man halt so ein bisschen kostenfreies Marketing auch in die Offline-Welt verlagern.
Das wird ja generell sehr gerne empfohlen, ne? Mit Netzwerken. Ja. Fällt auch ein bisschen unter Kommunikation, ne?
Ja, auch das. Ne? Und dann natürlich so ein bisschen die Themen, die halt so Klassiker, so es wäre schon gut, wenn man, vor allem wenn man ein lokales Ladengeschäft hat, so eine Google My Business Anzeige hat, ist kostenfrei, ne? Dann gibt es ja manchmal für verschiedene Bereiche eben auch so nicht Branchenbücher, weil Branchenbücher sind blöd und teuer und sowieso nicht so, ne, haben nicht so den besten Ruf, aber so Übersichten. Zum Beispiel für Gründungsberater gibt es das, soweit ich weiß, oder für Unternehmensberater, wo man sich eintragen lassen kann. Für Freelancer eben auch Freelancer-Portale. Auch da ist ein bisschen schwierig, wie viel das von Erfolg gekrönt ist, weil die sehr überlaufen sind meist, vor allem im kreativen Bereich.
Wenn aber du nicht unbedingt einen Pro-Account hast, dann wird es schwierig.
Ja,
kostet dann auch Geld.
Ja, aber dass man halt so ein bisschen schaut, so wo kann ich mich kostenfrei listen lassen, wo kann ich mich kostenfrei darstellen lassen und dann im besten Fall zum Beispiel eben bei so einem Google-Account auch Bewertungen sammeln kann, dass man halt auch, weil Bewertungen haben ja auch schon was mit Sichtbarkeit zu tun, da geht es ja auch um diesen Social Proof, den man durch Bewertungen erlangt. Und dass man halt die Kunden, die man hat, für die man was gemacht hat, auch wirklich dazu animiert zu sagen, hey, kannst du mir vielleicht eine kurze Bewertung dalassen?
Ja.
Ne?
Das waren alles fantastische Tipps.
Ja, das war mal so ein kleiner Rundown. Viele sehr basic Tipps, aber auch sehr effizient, vor allem für den Start. Ja, wichtig ist halt immer, vor allem wenn man gerade startet, so das ist alles ein Marathon, das ist kein Sprint.
Ja, aber ich empfinde es manchmal so, dass wenn man im Marketing ein bisschen Geld investiert, dass man Abkürzungen nehmen kann.
Ja, also tatsächlich so Advertising-Sachen sind schon definitiv Abkürzungen, weil man halt eben in kürzerer Zeit viel, viel mehr Leute erreichen kann. Aber da musst du halt auch wirklich mindestens ein paar hundert Euro, aber im besten Fall ein paar tausend Euro in die Hand nehmen, so. Ne, also ich habe da jetzt keine so krassen Insights, weil es kommt, ist auch ein bisschen plattformabhängig. So LinkedIn ist zum Beispiel wesentlich teurer als die Meta-Plattform. Bei TikTok weiß ich es gerade gar nicht. Aber ich mache ja auch kein Advertising, aber es ist schon nicht so das fürs kleine Budget.
Nee, ich weiß auch, Google ist halt schlagwortabhängig, wie viel es kostet beispielsweise.
Google ist in meinen Augen die beste Methode, um Geld zu verbrennen, wenn man es nicht kann. Also wenn du in diesem SEA richtig gut drin bist, kannst du es super effizient nutzen, aber es ist sonst so eine gute Methode, um Geld zu verbrennen.
Oh, ich habe hier noch so 500 Euro rumliegen. Was tue ich damit? Ach, lassen wir mal verbrennen.
Schön. Ja, so ist so ungefähr. Bloß, dass du dann beim Google Advertising auch schnell im Tausenderbereich bist und nicht unbedingt im Hunderterbereich.
Ja, hast du 500 Euro Scheine. Kannst genauso gut verbrennen. Toll.
Ja.
Aber man kann es ja lernen, theoretisch,
wenn man möchte. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Wie hältst du dich denn so fachlich fit?
Einerseits.
Das ist die beschissenste Überleitung überhaupt, aber ist okay.
Ja. Einerseits schaue ich halt, dass ich habe ja mit Social Media einen sehr dankbaren Bereich, ne? Da es gibt ja ganz, ganz viele Accounts, die auf Social Media selbst, die auch Wissen vermitteln, auch teilweise die Accounts von den Plattformen selbst, denen man folgen kann, wo da neue Updates kommen. Das ist natürlich ein guter Weg, um auch wirklich up-to-date zu bleiben. Und dann mache ich tatsächlich hin und wieder, eigentlich so einmal im Jahr circa, schaue ich, dass ich so ein paar Update-Schulungen mache. Auch tatsächlich zu Themen, also auch jetzt nicht so die ganz so basic Social-Media-Schulungen zum Beispiel, aber schon auch so ein bisschen Basic Care, also nicht so Einstieg, sondern so diese Grundlagen durchaus mit so ein bisschen fortgeschrittenen Wissen, da suche ich mir dann immer was raus, einfach um das bei mir aufzufrischen und weil vor allem in diesem ganzen Social Media und Marketing Bereich ist halt auch super viel im Wandel und da gibt es dann auch manchmal in dem Grundlagenwissen neue Dinge, die man dann erfährt, wenn man so eine Schulung macht.
Ja, weil da kommt es auch immer drauf an, wer macht diesen Kurs und was empfindet der jetzt als Grundlagenwissen.
Ne? Ja, auch oder das. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal Instagram nimmt, ich habe ja damals von der Business Academy Ruhr den Social Media Manager gemacht, den ich ja auch inzwischen mit unterrichte oder mit als Dozentin mit eingesetzt bin. Und das Wissen, was halt damals bei mir behandelt wurde, war tatsächlich in einigen Teilen auch noch ganz anders als das, was jetzt behandelt wird, weil es damals noch kein TikTok gab, weil Twitter damals noch voll das Ding war. Als ich den Online-Marketing-Manager gemacht habe, gab es noch so verschiedene andere Google-Funktionen, die damit behandelt wurden. Die wurden inzwischen abgeschafft. Also diese komplette Welt im digitalen Marketing ist halt so krass im Wandel, dass man eigentlich gar keine andere Möglichkeit hat, als wirklich immer wieder das eigene Wissen aufzufrischen und immer wieder zu schauen, wie bleibe ich up to date. Das ist ja auch nicht so, dass das sich einmal im Jahr erneuert, wie so ein Gesetz oder so, sondern dass alle Plattformen und alle Anbieter und alles, was es so gibt, immer mal zwischendurch denken so, aha, öfter mal was Neues, ne? Wir schauen mal, was wir jetzt Tolles machen können.
Das Alte war langweilig, das hat funktioniert.
Ja, ach, wir posten mal eben das komplette Instagram-Feed-Format an. Ja, das können wir machen.
Ja.
Ja. Aber was machst du dann? Ja, was machst du dann, um dich fachlich fit zu halten?
Ich bin da so auf dem Trip, ich mache gerne Online-Kurse.
Mhm.
Weil, oder Online-Schulung. Vor Ort die Dinger finde ich meistens nicht ganz so toll.
Mhm.
Zumindest sind die meistens sehr basic und die Advanced-Dinger sind dann wirklich so weit advanced, dass man sich denkt, nee, kann ich auch studiert gehen. Und dann suche ich mir halt immer einen Online-Kurs raus, den ich dann mal bearbeite. So im Besten von einmal im Quartal mache ich so einen. In letzter Zeit leider nicht. Naja. Ansonsten experimentiere ich sehr, sehr viel rum.
Mhm.
Was ich halt super, super gerne mache und was ich auch jedem Designer empfehle, experimentieren. Experimentiere rum. Nimm dir ein Plakat, ein Video, whatever und versuche es eins zu eins nachzubauen, ohne Tutorial.
Okay, also dass man halt wirklich dann sich selbst nochmal herausfordert.
Genau.
Und seine eigenen Fachskills nochmal herausfordert.
Genau, guck, wie kommst du an dieses Ergebnis? Ob das dabei der richtige oder der effizienteste Weg ist, ist scheißegal.
Mhm.
Hauptsache, du kommst hin.
Ja, okay. Das ist aber schon eine coole Methode auch zu lernen.
Ja, so habe ich mir das früher beigebracht. Ich komme ja aus dem Self-Taughting, selbst beigebrachten Sektor ursprünglich. Ich habe mir Design komplett selber beigebracht. Bis ich dann gemeint habe, ja, ein Studium wäre auch mal cool.
Ja, ich meine, wenn man noch jung genug ist, um eben dann auch nochmal so ein Studium einschlagen zu können oder so, ist ja auch, finde ich auch eine coole Sache.
Genau, aber ich habe irgendwie das Gefühl, generell bei so kreativen Sachen haben viele schon vorher Interesse gezeigt, haben sich damit viel beschäftigt und dann haben sie erst irgendwie so eine Ausbildung oder ein Studium gemacht.
Ja, ich meine, bei mir kam es ja auch, also dieses Interesse fürs Marketing kam ja in meiner Ausbildung. Ich habe ja die touristische Ausbildung da gemacht, die kaufmännisch-touristische. Da hatten wir halt auch Marketing-Lernfelder und das hat mich halt am meisten begeistert. Also neben Buchhaltung hat mich das am meisten begeistert.
Ja, cool.
Ja, und dann habe ich halt auch geschaut, so okay, ich habe jetzt meine Ausbildung fertig gemacht, irgendwie nochmal eine neue Ausbildung ist doof. Und dann war meine Eigenmotivation geweckt und ich habe halt neben meinem Beruf noch die Weiterbildung gemacht. Na, da war dann schon wieder der Skill der Selbstorganisation auch schon früh gefordert. Aber ja. So habe ich es dann geschafft, mir auch die Fachskills nach und nach anzueignen. Hat ein bisschen länger gedauert, all in all, als jetzt zum Beispiel in einem Studium, aber war auch dadurch so ein bisschen praxisorientierter, fand ich. Ne?
Das ist richtig. Nee, ich habe halt mit 12 angefangen, ne? Ungefähr.
Ja.
Das ist fast 20 Jahre her, oh mein Gott. Fällt mir gerade ein auf. Okay. Aber es war halt damals wirklich nur ein Hobby. Meine Mutter kam ums Eck hier, das ist eine Bildbearbeitungssoftware. Wenn du willst, kannst du damit mal rumarbeiten und dich ausprobieren. Damals noch GIMP.
Mhm. Ja.
War ja kostenlos und so.
Ja.
Aber ich hatte Spaß und habe das dann weitergeführt. Und dann kam irgendwann Video und dann Animation. Ups. Ja.
Aber ich finde, da sind wir jetzt auch in einem ganz coolen Bereich unterwegs, was man noch so an Skills braucht überhaupt für die Selbstständigkeit, was natürlich bei uns eben diese kreativen Sachen sind, aber so allgemein solltest du schon Skills in dem haben, was du da so anbietest, ne? Also schon so die Fachskills für das, was deine Selbstständigkeit da überhaupt so tut und tun soll und was du da machen willst.
Also Basic Skills davon musst du können.
Ja, auch schon so ein bisschen mehr als Basic Skills, weil Basic Skills in Buchhaltung habe ich auch, aber ich kann trotzdem keine Steuerberaterin sein.
Das ist traurig.
Abgesehen davon, dass man dafür auch, glaube ich, alle möglichen Prüfungen machen muss und die wohl sehr, sehr schwer sind. Und aber man sollte doch auch in dem man selbstständig ist, dann wirklich auch Wissen haben und Skills haben und auch ein gewisses Level an Professionalität. So ganz branchenunabhängig, würde ich mal sagen.
Ja, aber du brauchst jetzt nicht das letzte Branchengeheimnis schlechthin wissen, was nur Inner Circle weiß.
Nee, also das alles kann man nie wissen, aber so wenn du freiberuflich, wenn du Immobilienmakler bist, Selbstständiger zum Beispiel, dann solltest du schon wissen, wie man Immobilien an- und verkauft und die Gesetzestexte dazu kennen.
Genau.
Ja?
Wenn man das weiß, ja.
Oder so wie bei dir, dass man dann doch irgendwie auch sowas wie Illustrator oder andere Ersatzprogramme, gibt ja noch so ein, zwei andere, die ähnliche Funktionen haben, die aber nicht von irgendwelchen Abo-Modellen abhängig sind, die sollte man schon bedienen können und wissen, was eine Vektorgrafik ist und so.
Das wäre ganz gut, ja. Aber du brauchst auch nicht jedes Programm beherrschen.
Nein, man kann auch nicht alles beherrschen, das ist klar.
Such dir so, in meinem Fall, 2, 3 Programme aus, die du können möchtest. Aber arbeite einen so weit aus, dass du es wirklich sehr gut beherrschst, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber verschließ dich nicht vor Canva oder so. Das mache ich viel zu lange schon.
Ja, das ist, manchmal muss man auch so diese eigenen Hürden, die man sich aufgebaut hat, abbauen. Ich habe mich ja auch lange vor TikTok verschlossen. Und da habe ich irgendwann gesagt, so nee, kannst du nicht weitermachen, das ist so groß geworden. Musst du dich jetzt auch mal mit beschäftigen. Und das war gar nicht so schlimm wie gedacht. Da ist viel Content, der halt auch viel Nonsens ist. Aber es ist okay.
Cool.
Ne? Und ich glaube auch so eine gewisse Offenheit für neue Dinge und auch für andere Ansichten gehört auch sowieso eben in diesem Selbstständigkeitsthema mit dazu. Das würde ich jetzt nicht so als Hauptskill auf dem Skilltree sehen, aber schon irgendwie so als Nebenskill, den man haben sollte.
Sind extra Skillbaum neben dem eigentlichen Skillbaum.
Nee, das sind dann so kleine Ästchen, die du, ne? Und da solltest du doch auch reinskillen, finde ich.
Okay, na gut.
Ja.
Dann noch eine Frage.
Ja.
Inwieweit hat KI dein Skill verändert?
Aber wenn ich jetzt sage, ich habe das Gefühl, KI lässt mich verdummen, dann...
das fühle ich sehr.
Ich versuche schon sehr, sehr viel auch noch ohne KI zu machen oder mich nur so ein bisschen inspirieren zu lassen. Vor allem, weil KI ja auch nicht unfehlbar ist. Ne? Unser werter Mitarbeiter, wie war das? Gustav, Peter, Thomas oder so. Wir hatten ihn ja mal irgendwann benannt.
Just to know.
Also ich habe den für mich mal irgendwann benannt.
Okay, cool.
Aber er heißt halt auch immer so ein bisschen anders. Der ist ja auch nicht unfehlbar, ne? Der erzählt ja auch manchmal ein bisschen Müll. Deswegen schaue ich schon, dass ich viele Sachen halt auch ohne KI mache. Aber es ist natürlich an vielen Stellen auch eine definitive Arbeitserleichterung. Und also klar, ich kann in Photoshop auch noch Sachen händisch wegretuschieren. Aber wenn ich das eine KI machen lassen kann, dann lasse ich das auch eine KI machen. Ne?
Ja, das fühle ich sehr.
Da geht es einfach auch um die Zeitersparnis, wo ich mir dann auch denke, so für mich ist es eine massive Zeitersparnis und für meine Kunden ja durchaus auch, vor allem für die, die halt auf Stundenbasis zahlen, die haben ja auch keinen Bock, wenn ich dann an dem Bild eine Stunde sitze, aber das mit KI in 5 Minuten machen könnte. So, ne? Das ist ja, schlägt sich ja dann auch auf deren Rechnung nieder. So.
Richtig. Ich fühle mich halt so richtig schlecht, wenn ich irgendwie ein Bild freistellen muss und das mit einem Klick machen kann.
Ja, aber wieso?
Ich habe halt die alte Art gelernt, wie man es eigentlich tut. Mit Lasso drumherum gehen und die einzelnen Fährchen rausfahren, hier wieder hervorholen und so.
Ja, also ich meine, ich habe das auch noch auf die Art und Weise gelernt und deswegen kann ich es halt auch noch ohne KI-Unterstützung alles. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man eben auch vieles ohne KI-Unterstützung kann. So. Ja, aber ich finde, dass man die eigenen Skills auch hier und da so ein bisschen schonen darf, um dann auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen KI zu nutzen.
Ja, gerade um Dinge aus Bildern rauszuretuschieren. Ich bin nicht traurig drum, dass ich nur eine Auswahl machen muss und sagen muss, füll mal.
Richtig.
Das habe ich mir früher schon gewünscht und jetzt habe ich es endlich. Ich weiß nämlich, dass ich mal für deine ältere Schwester für ihre Masterarbeit oder Doktorarbeit, eins von beiden, da hatte sie ein Bild mit einer Hand drauf und im Hintergrund war irgendwas, was weg sollte. Und da hat sie gefragt, mal, kannst du das mal eben machen? So, ja, ja. Ich saß da 3 Stunden dran, das wegzuretuschieren.
Ja.
Weil KI war da noch nicht so ein Ding.
Ja, und das ist halt richtig gut und auch im Textbereich ist es. Ich habe früher halt, wenn mir irgendwie kein vernünftiges Wort eingefallen ist, ewig lange auch nach Synonymen gegoogelt und geschaut, was klingt gut, was klingt schlecht. Und das ist natürlich über so eine KI wesentlich einfacher, wenn man sagt so, hey, ich habe da den Satz, ich bin damit eigentlich echt zufrieden, aber ich habe da eine Wortdopplung drin und ich weiß gerade nicht, wie ich es ersetzen soll. Einmal KI drüber schauen lassen, 3 Vorschläge ausgeben lassen und dann, selbst wenn da nicht das Richtige bei ist, hat man nochmal einen anderen Denkanstoß, weißt du?
Ja, da mag ich auch, wie hast du ihn genannt, Gustav Peter Thomas?
Ja, Gustav Peter Thomas war es, glaube ich.
Okay, den mag ich dahingehend auch sehr gern. Ich schreibe gerne meine Texte alle
vor. Wenn ich jetzt sage, ich habe das Gefühl, KI lässt mich verdummen. Mach mal
vernünftig. Bau da schon mal Emojis mit ein, wenn es ein Post ist. Das finde ich sehr schön, dass er dann nochmal vernünftig den Text schreiben kann. Meistens ist er dann zu clean und sagt, muss ich das nochmal ein bisschen mischen mit meinem Text und dann ist okay.
Ja, also das ist auch tatsächlich ich lasse keine finalen Endversionen von der KI schreiben. Ich lasse das dann meist einmal so ein bisschen für so eine Optimierung, für so eine kleine Überprüfung auch durchlaufen und mache dann aber am Ende doch trotzdem so meinen Text raus. Weil genau. Ich finde, so sich nur auf KI zu verlassen, es macht halt so Produkte und Texte und so halt dann auch sehr, sehr schnell, sehr herzlos.
Oh ja.
Ja.
Vor allem manchmal werden Dinge rausgelöscht, die du persönlich als sehr wichtig empfunden hast. Oh, schade, ich wollte den Teil drin behalten.
Ja.
Na gut, dann muss ich den wohl selber wieder einbauen.
Ja, deswegen, also da ist es schon gut, wenn man dann, wenn man die Skills auch so beherrscht und eben nicht nur KI beherrscht, ne? Weil tatsächlich ist es auch so, wenn man im Social-Media-Bereich schaut, diese rein KI-erstellten Postings und rein KI-erstellten Texte, finde ich, kann man auch sehr, sehr leicht entlarven.
Ja, ich weiß nicht, ob du es auf LinkedIn mitbekommen hast, der Bindestrich.
Ach, das ist, das finde ich aber gar nicht so das Wildeste. Es gibt ein paar andere Sachen, wo ich mir denke, okay, das sind halt typische Formulierungen meines Lieblingsmitarbeiters.
Ja, nur ja, ich fand das wahnsinnig, wie die an diesen einen Strich aufgehangen haben alle.
Weil, also das Ding ist halt bei diesem Bindestrich so, also für alle, die es nicht wissen, es geht darum, dass wenn man so einen Bindestrich an der Tastatur macht, dass das halt dieser kleine ist und ChatGPT macht halt den korrekten Bindestrich und das soll ein Kennzeichen dafür sein, dass es eben auch KI generiert ist und dann auch diese inflationäre Nutzung vom Bindestrich, was ich aber tatsächlich sehe. Also den zweiten Punkt sehe ich, den ersten sehe ich nicht, weil ich mache auch immer den korrekten Bindestrich, auch wenn ich den händisch, also wenn ich den selbst einbaue, weil ich den schöner finde.
Ach, spannend. Ich finde den hässlicher, aber okay.
Ja, also das finde ich ist einfach kein KI. Also da geht es eher um diese inflationäre Nutzung von bestimmten Satzstrukturen und so, woran man es dann besser erkennen kann. Aber nicht, weil da mal ein Bindestrich drin ist, der korrekt in der korrekten Zeichensetzungsdingens ist. Dingens und so.
Dingens. Ja, das mit der inflationären Nutzung sehe ich auch.
Ja.
Das braucht nicht bei jedem und einen Strich davor sein.
Ja, deswegen. Ja gut, aber ich glaube, wir sind dann auch mit unserem Skilltree relativ weit durch, oder? Wenn wir schon bei unseren Mitarbeiter-Skills von Gustav und so angekommen sind.
Gustav Peter Thomas, wenn ich bitten darf.
Ja, mit dem meine ich ja.
Ja, dann würde ich sagen, wenn du nicht noch irgendwas hast, dann haben wir fertig geskillt.
Nee, ich glaube, sonst habe ich tatsächlich nichts mehr. Das Einzige, was auch kein Hauptskill ist, kein Lebensskill, sondern das haben wir auch hin und wieder so ein bisschen angerissen, glaube ich, so der Glaube an sich selbst, ne? Der ist halt schon wichtig in der Selbstständigkeit und von dem überzeugt zu sein, was man da tut. Weil wenn du nicht von dem überzeugt bist, was du da tust, wer soll es sonst sein? So ist so ein oft genutzter Satz, ist aber viel Wahres dran.
Ja? Ist ja auch so. Wie willst du vernünftig Werbung machen, wenn du selbst nicht überzeugt bist?
Ja, und deswegen dieses ganze Thema so Selbstzweifel, das gehen wir mal nicht rein. Da ziehen wir mal alle Skillpunkte ab und skillen die in, weiß ich nicht, Glaube an sich selbst. So.
Selbstbewusstsein.
Genau, genau.
Okay.
Ja.
Dann machen wir das. Und Ich würde sagen, ihr da draußen, du Hörer, du, gehst jetzt auf Instagram, gibst da rein, @nerdwork.podcast und ja, schreibst uns da gerne mal, was für Skills du in dein Skilltree noch reinpacken würdest. Ne? Und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge von Nerdwork wieder. Tschüss.
Tschüss. Dieser Podcast ist ein Projekt von Elfgut Media Theresia Bugovic in Kooperation mit Sven Gredig, Grafik- und Motion Designer. Die Inhalte beruhen auf eigenen Erfahrungen sowie sorgfältiger Recherche. Dennoch übernehmen wir kein Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen und die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Verantwortung.